Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, wir haben heute zwei super Gäste, mit denen wir über Quartiere sprechen wollen, über Nutzungsmix. Und ich komme jetzt mal aus einer ganz anderen Ecke. Ich möchte nämlich von dir wissen, hast du schon mal in der WG gewohnt?
Ja, so halb. Also die erste Wohnung mit meinem Verlobten war als WG geplant, aber dann hat sich das etwas anders entwickelt. Wie sieht das denn bei dir aus?
Ja, ich habe also zum Studium ganz klassisch im Wohnheim in der WG gewohnt oder sogar in mehreren WGs. Später dann auch meine erste Wohnung mit meiner Freundin, jetzigen Frau. Das war quasi ein Haus aus lauter WGs, weil das alles Freunde von uns waren. Das war wie eine Riesen-WG. Und das war total toll. Und unsere heutigen Gäste, die wohnen auch gerne mal in WGs, und zwar während Messen. Das sieht dann so aus, anstatt die Immobilienleute, die auf dieser Messe rumlaufen, jeder für sich ins Hotel geht, da kommen die einfach alle zusammen und mieten sich eine Wohnung für ja, die 3 oder 4 Tage, die eben so eine Messe dauert, und wohnen dann da zusammen und können quasi nach der Messe nochmal in Gespräche einsteigen. Und wie man das so kennt, ne, die besten Gespräche sind immer in der Küche. So ist das ja auf Partys, nicht nur auf WG-Partys. Und ich finde das eine super Idee, ne? Das ist ein toller Austausch. Also quasi, ja, miteinander statt jeder für sich im Business-Hotel. Und das finde ich toll.
Ja, und da merkt man schon, der Mix ist den beiden wichtig. Deshalb gehören sie auch zu den Initiatoren von Team Nextland. Das ist ein Netzwerk von Experten und Unternehmen aus unterschiedlichen Disziplinen der Immobilienwelt. Mit dem Ziel, BestandshalterInnen, InvestorInnen und ProjektentwicklerInnen bei der Bestandspositionierung zu begleiten. Und zwar so, dass die Gebäude und Quartiere zukunftssicher sind. Es geht darum, wegzukommen von Mononutzung hin zu mehr Resilienz durch Nutzungsmix und Vernetzung mit dem Umfeld.
Genau. Und wir können ja auch verraten, wer unsere Gäste sind. Das ist nämlich Ulf Walicek und Frank-Achim Kirsch. Und ja, beide haben eine Riesenerfahrung. Und zwar, also Frank kenne ich, glaube ich, so seit ungefähr 15 Jahren. Ich habe den damals kennengelernt beim großen Entwicklungsprojekt. Da ging es um Köln-Widdersdorf. Das war, glaube ich, damals so das größte Neubauquartier in ganz Deutschland. Und das hat er begleitet mit seiner Marketingagentur Wahrzeichen. Und Ulf hat, also wenn man in die Vita guckt, der war schon bei einer Bank, der hat Asset Management gemacht, der hat Fondsgeschäft gemacht, der war bei Jones Lang, und seit einiger Zeit engagiert er sich vor allen Dingen für das Thema zukunftsfähige Quartiere und ist eben unter anderem auch bei Team Nextland aktiv. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so viel vorgeredet, jetzt wollen wir sie auch vors Mikro holen. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und ich bin Anna Sewizek, Marketingmanagerin Architektur von Jung. Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Hallo Ulf, hallo Frank. Ulf, was für eine Art Mitbewohner ist Frank denn so? Chaot, dem man alles hinterherräumt, oder eher der Ordentliche?
Eher der Ordentliche. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Party abends nicht aus dem Ruder läuft und schaut so, wen man denn früher noch heimschicken sollte, weil er vielleicht ansonsten unerträglich wird.
Das gute Gewissen der WG. Jetzt aber retour, ne? Jetzt musst du auch sagen, Frank. Also das klingt ja jetzt so, als wäre der Ulf derjenige, der als letzter dann irgendwie das Licht ausmachen würde.
Ja, die Aussage würde ich unterschreiben. Das wird so, ist in der Regel so. Und auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, dass Ulf natürlich so für sowas der als Organisationstalent ist. Also er hält die Fäden zusammen. Er bringt im Prinzip die Partystimmung gleich mit und organisiert halt eben die Location plus allem, was dazu gehört. Und da ist er also einmalig in der Sache.
Ah, sehr gut. Also also man braucht ja beides, ne, in der guten WG, glaube ich. Also von daher klingt das ja super. Aber erzählt doch vielleicht erstmal, was ihr eigentlich zusammen macht, wie ihr zusammenkommt. Wir haben eben in der Anmoderation schon so ein bisschen erzählt. Ich habe zum Beispiel gesagt, Frank, dass wir uns schon seit, glaube ich, 15 Jahren kennen über Köln-Widdersdorf und so. Und jetzt seid ihr ja quasi mit gemeinsamem Herzensprojekt unterwegs. Was ist das genau?
Ja, unser gemeinsames Herzensprojekt ist eigentlich die Bestandsrepositionierung. Das heißt, wir konzentrieren uns drauf, Wie sehen Nutzungskonzepte für Gebäude aus, die eigentlich komplett aus dem Markt fallen? Ja, also wir haben gerade in den Großstädten in Deutschland wachsende Büroflächenleerstände und dann sagt jeder aus dem Reflex, okay, dann lass uns doch Wohnen draus machen. Ja, aber das ist ja heute alles ein bisschen komplexer. Also welche Art von Wohnen, welche Art von Gewerbe, welche Angebote werden benötigt? Und da setzen Frank und ich an. Das heißt, wir schauen drauf, dass wir erstmal Transparenz schaffen und rüberbringen, was ist das Nutzungskonzept, was in diesem Standort individuell gebraucht wird und auch langfristig gebraucht wird und zukunftsfähig ist.
Ja, Markus, du hast es schon angesprochen. Wir kennen uns in der Tat schon recht lange und vor allen Dingen da dann eben der Schwerpunkt bei mir war jetzt über viele, viele Jahre die große Flächenentwicklung, also im Prinzip von Brownfields in die Richtung einer neuen Quartiernutzung zu gehen. Und da der Schwerpunkt halt eben auch auf den Nutzermix zu achten. Das Ganze habe ich ja immer auf der Basis der Sinusmilieuforschung und der Personas gemacht. Und ich sage jetzt immer so schön, ich gehe jetzt aus der Breite mit Ulf zusammen und dem Team Zukunftsquartiere mehr in die Höhe. Und wir übertragen im Prinzip das Thema Nutzermix auf monostrukturierte Büro- und Verwaltungsgebäude oder eben auch Einkaufsliegenschaften, wo wir halt einfach schauen oder der Überzeugung sind, dass in Zukunft die gemischte Nutzung der Faktor ist, der wieder Leben in diese Gebäude
bringt. Ist das denn eigentlich... Also wie weit ist das angekommen bei, ich sage jetzt mal, bei Investoren, bei Eigentümern? Ihr habt das gerade gesagt, man redet total viel darüber, so Transformation Bestand und wir müssen jetzt weg von Mono und wir müssen mehr Mischung machen. Aber wie, ich sage jetzt mal, wie akademisch ist das noch und wie abgehoben reden Leute wie ich aus dem Journalismus darüber und wie sehr ist das in der Praxis schon präsent?
Also ich würde sagen, bei den Bestandhaltern und den Fonds etc. ist es schon auf jeden Fall angekommen. Wir bekommen da eine ganze Menge jetzt, seitdem wir in dem Thema unterwegs sind, in die Bearbeitung oder wo wir halt eben eine Nutzerprüfung oder eine Quartierspotenzialanalyse, so nennen wir das, machen. Also da ist das Interesse sehr groß. Weil es halt eben auch wirklich Fragestellungen gibt. Wir reden da über 20.000, 30.000 Quadratmeter, wo abzusehen ist, dass da kein Cashflow mehr kommt. Ich glaube, da ist aber Ulf mehr im Thema, weil er in der Branche ja auch viele, viele Jahre unterwegs war. Auf der Investorenseite ist da noch Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben im letzten Jahr waren wir mit Team Zukunftsquartiere sehr stark fokussiert auf das Thema des S in ESG, soziale Nachhaltigkeit, die neue S-Klasse. Und wir haben da wahnsinnig hohes Interesse für das Thema gesehen. Also da passiert ja auch viel. ICG gibt Vorgaben, GIF hat da einiges für erarbeitet. Also gibt es wirklich, das Thema bewegt sich inhaltlich vorwärts. Aber auf der Investorenseite ist es total zum Stehen gekommen aus meiner Sicht, weil Investoren halt gesagt haben, okay, also wir haben Krise, für soziale Nachhaltigkeit geben wir jetzt kein Geld aus, sondern wir konzentrieren uns, wenn, dann auf ökologische Maßnahmen. So. Und da sind wir nochmal reingegangen in das Thema und haben gesagt, okay, wir argumentieren nicht von der sozialen Nachhaltigkeit als Selbstzweck, sondern wir kommen über das Thema der Resilienz. Und wo wir ansetzen ist, da wo es weh tut, das heißt, wir konzentrieren uns auf Bestandsobjekte, die aus dem Markt fallen, wo die Makler auch sagen, sorry, also Vermietung von diesem Bürogebäude oder diesem Einkaufszentrum, das funktioniert nicht mehr, ja, und ich finde auch keinen Investor dafür. Und da können wir Mehrwerte schaffen und durch die Hintertür schaffen wir damit auch die soziale Nachhaltigkeit. Aber das steht halt nicht mehr vorne im Vordergrund.
Ich habe das ja in der Fläche da auch in den großen Quartieren häufig erlebt. Wir haben ja da auch immer darauf geachtet, dass wir thematische Quartiere hatten, also so ein bisschen das große Ganze etwas mehr in die kleineren Teile bringen, um dort auch Nachbarschaften zu schaffen, die besser funktionieren, die auch architektonisch abgestimmter sind, was in der Regel immer dazu geführt hat, dass eine hohe nachbarschaftliche Qualität entstanden ist. Die Leute haben immer gefragt, komisch, wir verstehen uns hier alle ganz gut, wie kommt kommt das. Und ich weiß aber auch da, dass die meisten Entwickler da auch immer gesagt haben, ist ja fein, wenn die sich gut verstehen, aber der wirtschaftliche Mehrwert, der ist für uns nicht erkennbar. Also von daher ist für uns wichtig, wenn die Unterschrift unter dem Vertrag ist, ist das Thema erstmal für uns durch. Ich glaube halt einfach, dass dieses soziale Miteinander, die Gemeinschaft, dass das einen höheren Stellenwert bekommt. Aber wir müssen an der Messbarkeit arbeiten, damit es dann auch auf Investoren- und Bankenseite verstanden wird.
Du hast jetzt gerade schon den wirtschaftlichen Mehrwert auch angesprochen. Eine Frage, die ja trotzdem immer weiter auch aufkommt, ist die Lage. Wie seht ihr das denn? Rechnet sich sowas nur in den Top-A-Städten oder ist das auch auf andere Lagen übertragbar?
Es ist auf andere Lagen genauso übertragbar. Der Punkt ist, wir schauen ganz stark drauf, wie heterogen ist ein Umfeld. Ja, also eine Bestandsrepositionierung von einem Gebäude mit, ich sage jetzt mal, 20.000 Quadratmeter in einem dörflichen Umfeld wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig werden. Ja? Aber noch schwieriger ist wahrscheinlich eine Logistikimmobilie an einem Logistikstandort ohne irgendwas anderes oder Büroobjekt in einem Bürostandort, wo nichts anderes ist. Also das heißt, aber meistens ist es ja so, wenn die Nutzungsart selber an dem Standort nicht mehr funktioniert, dann ist auch meistens das Quartier in einem Umbruch, ja, weil das betrifft dann nicht nur das einzelne Objekt, sondern es betrifft eigentlich einen ganzen Stadtteil. So, wir schauen uns an, welche Standorte bringen erstmal die Voraussetzung mit, dass hier neue Nutzung gefragt sind. Dabei schauen wir auf Städte größer 100.000 Einwohner und so der Anzahl der die Anzahl der NutzerInnen sollte so größer 5.000 Personen im Quartier sein. Das kann jetzt gewerbliche Nutzer sein, also Büronutzer. Das können die Leute dort sein, die dort wohnen oder einkaufen gehen. Aber das ist so die Größenordnung, wo es so anfängt, dass es interessant wird. Nach oben offen.
Und letztlich ist das ja auch so ein bisschen so ein Verantwortungsthema, ne? Wie du eben gesagt hast, Frank. Also man kommt aus so einer Denke raus, naja, ich entwickle was, hier, das ist mein Produkt, bitte nehmt und unterschreibt und danach bin ich ja eigentlich raus, ne? Und jetzt zu sagen, es geht nicht nur um mein eigenes Gebäude, sondern es geht, das strahlt auch aus auf die umliegende Nachbarschaft. Und ich muss mir Gedanken machen, wie das auch langfristig funktioniert, komme ich natürlich über das Risikothema, ne? Wie du gesagt hast, in dem Moment ist das ja viel werterhaltender, wenn ich das so mache, aber das ist ja schon ein ganz schöner Mindshift, würde man sagen, ne?
Ich glaube, in der Vergangenheit war es halt so, dass die Projektentwickler haben letztendlich aus ihren Erfahrungswerten und aus den Vorgaben eines Stadtquartiers gesagt, okay, ich kenne hier die interessanten Nutzer, ich kann hier das Nutzungskonzept greifen. Und ich kann auch greifen, wer ist Investor und wer ist finanzierende Bank dafür. So. Und das hat sich verändert. Ich glaube, es geht mehr und mehr in Richtung der Investoren, die langfristig denken müssen, die überlegen müssen, okay, ich halte eine Immobilie nicht nur vielleicht 12 Jahre in meinem Fonds, sondern ich brauche eine Strategie, dass die Immobilie auch wirklich langfristig funktioniert. Und das ist eine Frage von Resilienz. Und Resilienz ist an der Stelle Ökologie, ja, also funktioniert das Gebäude auch ökologisch in Zukunft noch? Ist es CO2-neutral oder im besten Fall positiv? Und ist die Nutzung an dem Standort auch in 10, 12 Jahren noch relevant? Also, und was muss ich dafür tun, dass das funktioniert? Und ich glaube, da kommt durch die Hintertür ESG rein. Das heißt, da kann man drauf schauen, dass man auch wirklich trackt, ist die Immobilie richtig eingestellt, was die Verbrauchswerte angeht. Aber ist das Angebot für die NutzerInnen aus dem Umfeld und im Objekt so attraktiv, dass die Immobilie nachgefragt bleibt und dass sie einen ordentlichen Cashflow dafür bereit sind zu zahlen, die Nutzer?
Uns kommt da im Moment sehr entgegen, dass wir viele Standorte haben, die eher so im Ruhrgebiet sind. Wir haben Standorte, jetzt eine Anfrage aus zu einem Projekt in Nürnberg. Also sind jetzt nicht gerade so die Top 7, wo alle kommen und sagen, wir machen eigentlich nur die Großstädte. Die Fragestellungen ergeben sich gerade in diesen kleineren Kommunen. Und da muss ich auch sagen, aus meiner Praxis, gerade dort ist es auch der Zugang in die Verwaltung, in die Politik in der Regel auch deutlich niedriger, die Schwelle. Man arbeitet gemeinsam und von daher haben wir da auch in der Vergangenheit und ich denke auch jetzt gute Erfahrungen auch im Umgang mit diesen Verantwortlichen gemacht.
Das finde ich interessant, weil das war jetzt mein Gedanke, wie, was sind denn eigentlich so die Hürden da dran? Und klar, man denkt direkt an Verwaltung und an Planungsrecht und was es irgendwie alles gibt. Aber dass du, wie du gesagt hast, da ist der Weg vielleicht ein bisschen direkter. Vielleicht ist die Not auch größer. Keine Ahnung. Ich behaupte jetzt mal, ne, Hamburg hat eine attraktive Stadt, die funktioniert auch so. Da ist die Not vielleicht nicht so groß wie in einer C- oder D-Stadt, bestimmte Dinge zu machen.
Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt in Hamburg in der Bearbeitung. Ein ziemlich großes Projekt und da gucken wir auch, müssen wir auch quasi, wir geben die Grundlage mit unserer Analyse für die Architekten, namhaftes Architekturbüro, die letztendlich darauf dann auf unserem Briefing dann quasi die Architektur umsetzen, also die Entwicklung im Bestand. So, und da ist auch eine Fragestellung, okay, dieser Stadtteil, in dem das Objekt ist, was repositioniert werden soll, der hat gewisse Infrastrukturschwächen und da muss man natürlich auch dahin schauen, was kann der Objekteigentümer, aber was kann auch letztendlich die Kommune verändern, was nutzt auch den nachbarschaftlichen Eigentümern, die ja auf ähnlichen Problemen sitzen, wenn sie beispielsweise Bürogebäude haben, die als solches nicht funktionieren. Ich glaube, das, was wir tun, ist letztendlich an zwei Stellen den Übersetzer spielen. Also da, wo du früher eine klassische Markt- und Standortanalyse gemacht hast, das heißt, du hast die Vergangenheit und die Gegenwart abgebildet, müssen wir heute ganz häufig die Transformation betrachten. Also nicht nur die Objekte, sondern auch die Art, wie wir Gebäude nutzen. Und Stadtteile an sich sind in einer Transformation. Innenstädte verändern sich, Bürostandorte verändern sich. Und das, was Frank und ich tun an der Stelle mit unserem Netzwerk, ist, wir schauen hin, was braucht es und das transparent zu machen, damit die Stakeholder, sei es jetzt die Planungsämter, sei es die Architekten, die Bauherren, die Banken, die Investoren, dass die sich auf einen Nenner verständigen können und sagen können, okay, da gehe ich mit, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen.
Ja, wir können das so ein bisschen überschreiben mit dem Begriff menschenzentrierte Entwicklung. Ja, also das ist ohnehin aus meiner Sicht das zentrale Thema. Wir haben das in den 2000ern schon mal erlebt und 2008, 2009 hatten wir das Thema schon mal, dass wir einen sehr, sehr starken Mieter- und Käufermarkt hatten und da mussten wir uns auch alle was einfallen lassen. In der Situation sind wir jetzt wieder. Und was mir halt auffällt ist, das haben wir relativ häufig, wenn jetzt so ein Bestandhalter mal bei der Kommune anruft und sagt, hey, können wir da mal was anderes draus machen oder so, dann bekommen die in der Regel, das wird uns oft gesagt, nee, die haben das vom Tisch direkt gefegt und haben gesagt, in der Richtung braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, das ist jetzt, sagen wir mal, rein gewerblich oder Mischgebiet oder gewisse Dinge laufen da halt nicht. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass man dann erklärt, für wen wird das gemacht und auch, welches die übergeordnete neue Story ist, die wir dort erzählen. Also da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn das für die Kommune erkennbar wird und wenn man merkt, da entwickelt sich wirklich was Spannendes auch, was auch für die Politik, aber auch für Verwaltung nachvollziehbar ist, dann öffnen sich da plötzlich Türen, die vielleicht vorher mit einer, ich nenne es jetzt bewusst mal banalen Anfrage, dann doch erstmal verschlossen blieben.
Anna, das ist interessant, ne? Also dass man mehr inhaltlich eigentlich abholen muss, ne? Und also man muss erklären, warum ist das gut, was wir jetzt da vorhaben? Und das kann ja eigentlich fürs Ergebnis nur gut sein.
Ja, auf jeden Fall. Und eben auch alle Beteiligten früh ins Boot zu holen, ne? Und sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und drüber zu sprechen.
Ja, ohne geht's gar nicht, ne? Und vor allen Dingen, wie Ulf das schon gesagt hat, also wir legen im Prinzip durch den Nutzermix und auch durch die Hintergrundinformationen, die wir halt auf der wissenschaftlichen Grundlage auch durch das Sinus-Institut eben und andere Informations- und Datenquellen haben, legen wir da halt eben eine gewisse Glaubwürdigkeit und eine Nachvollziehbarkeit für alle rein und einen roten Faden, an dem sich dann alle Projektbeteiligten auch orientieren können. Weil das erlebe ich immer wieder in den Teams. Wir haben ja sehr unterschiedliche Interessen immer in so einem Team, die dann, das können wirtschaftliche Interessen sein, das können aber auch andere Themen sein. Architektur hat auch ein eigenes Verständnis Da haben wir sicherlich auch häufig die Situation, dass wir dann schauen müssen, passen architektonische Vorstellungen und sagen wir mal der Nutzeransatz, den wir dort darstellen, übereinander. Aber auch da erleben wir jetzt gerade auch in unseren Gesprächen eine sehr hohe, ein großes Interesse und eine sehr hohe Akzeptanz auf Seiten der Architekturbüros, die einfach sagen, hey, das finden wir super interessant. Weil man muss auch da sagen, da ist ja auch eine Branche, die lange, lange Zeit sich über Neubauprojekte definiert hat, wo aber jetzt auch zunehmend das Verständnis da ist, wir müssen uns auch wieder mit dem Bestand beschäftigen und dort sehen viele Architekturbüros mittlerweile auch wieder ein neues Geschäftsfeld und Architekten sind für uns ganz wichtige Ansprechpartner, weil wir da sehr positive Erfahrungen aktuell auch im Austausch machen.
Das, was wir machen, ist quasi ja die Grundlagenarbeit. Also noch bevor es in die Bildersprache geht, rauszuarbeiten, okay, was wird an diesem Standort eigentlich benötigt? Und ich finde es eigentlich ganz spannend, so wenn wir jetzt auf die Krisen schauen, die wir jetzt haben, die eröffnen ja auch ganz neue Möglichkeiten, auf Lösungen zu blicken. Also wir sind heute viel mehr, auch als Entwickler, viel mehr bereit, in den Dialog zu gehen, der ist uns schon vorgegeben, den müssen wir machen, wir müssen den Bürgerdialog machen bei größeren Projekten und das, was wir aber tun, ist immer erstmal die Grundlagenarbeit, bevor ich in den Dialog gehe, also erstmal das Spielfeld klären.
Ja, absolut verständlich. Also mal aus der Erfahrung von Jung, sage ich mal, aus unserer Brille gedacht. Wir haben zum Beispiel auch sehr oft das Thema, dass dann Architektur und Elektrofachplaner die Welten aufeinander prallen. Das sind natürlich auch ganz andere Bedürfnisse, Gedanken, die da aufkommen und dass dann eben auch von beiden Seiten gewisse Vorstellungen schon herrschen zum Design, aber auch zu der Technik. Und eben vorher, genau wie du es beschrieben hast, eigentlich das Spielfeld mal geklärt werden muss. Was sind denn dann auch wieder auf den Nutzer bezogen eigentlich die Anforderungen? Und dann kriegen wir auch alle Bedürfnisse irgendwie zusammen am Ende.
Ich kann mir vorstellen, auch bezogen auf Jung, dass gerade dieses Thema Smart Home und neue Technologien, dass das sicherlich auch eine Rolle spielt. Natürlich unabhängig davon auch die Vielfalt, nennen wir es mal so simpel, des Schalterprogramms. Ja, da gibt es ja auch sicherlich unterschiedliche Designauffassungen und da kann ich halt auch wieder sagen, aus den Erfahrungen, die ich mit den unterschiedlichen Ansätzen habe im Hinblick auf Zielgruppen, es ist schon ein Unterschied, ob ich eher mit einem konservativen oder traditionellen Milieu zu tun habe. Wenn wir jetzt über ein Senior Living Konzept in einer Bestandsimmobilie sprechen, die will man nicht überfordern mit Technologie, da kommen die auch überhaupt nicht mit klar. Auf der anderen Seite positionieren wir uns in einem eher kreativen, trendigen Umfeld. Dann muss halt einfach auch bei so einem Projekt dann eine entsprechende Infrastruktur, Digitalisierungsgrade etc. müssen dann da vorhanden sein, dass man da auf State of the Art ist bei solchen Vorhaben. Von daher kann ich mir vorstellen, ist das sicher auch für Jungen super interessant, wie sich da der Markt entwickelt.
Absolut, ja. Und am Ende kommen wir immer alle auf den gleichen Punkt, ne? Ob es dann um den Schalter oder die gesamte Bedienphilosophie an der Wand geht oder eben bei euch um das Gesamtkonzept schon in ganz frühen Stadien. Es geht immer um den Nutzer, am Ende um den passenden Nutzungsmix. Ja, und das ist eben manchmal gar nicht so einfach, da den passenden Mix zu finden.
Genau, würde dann wahrscheinlich in Zukunft helfen, wenn wir im Vorfeld genauere Persona-Profile ausgearbeitet haben. So machen wir das denn auch. Und das ist dann auch so ein bisschen die Vorgabe für den weiteren Planungsprozess. Und ich sage dann immer, da vieles erklärt sich dann doch von selbst. Also das heißt, wenn man dann vor eurem Angebot steht und ein genaueres Bild davon hat, wen wollen wir denn in diesem Vorhaben erreichen, dann dürfte es eigentlich keine Diskussion mehr bei euch geben, sondern müssten sich alle in den Armen liegen.
Ja, und dann, das ist der Idealfall, dass man versteht, es ist immer individuell, ne? Also ich kann nicht an der einen Stelle, also klar kann ich Learnings aus vorhergegangenen Projekten rübernehmen, aber ich kann, nehme ich mal an, nicht eins zu eins sagen, nur weil da jetzt ein bestimmtes Milieu irgendwie das und das Projekt irgendwie gebraucht hat, passt das woanders auch, ne? Also es ist sehr individuell.
Wir können schon in einen Baukasten, in unseren Baukasten reinschauen und sagen, okay, welche Lösungen empfehlen wir? Wir sind ja ein Netzwerkunternehmen, das heißt, wir sind jetzt nicht das mega große Team, was quasi alles in-house macht, sondern wir schauen ganz individuell mit den unseren Auftraggebern drauf, okay, wen braucht es und welche Kompetenzen braucht es bei der Repositionierung. Das heißt, wer ist schon alles da? Und dann schlagen wir ein individuelles Team vor. So, und dann kann es sein, man braucht Mobilitätslösungen. Es kann sein, es braucht eine neue Architektursprache. Für welche Zielgruppen braucht es diese Architektursprache? Man braucht jemanden für den Dialogprozess. Also da muss man ganz individuell hingucken, was braucht es für welche Repositionierung an der Stelle. Aber wichtig ist erstmal zu gucken, für wen ist ein Objekt und ein Standort eigentlich überhaupt relevant. Ne? Also dass ich nicht quasi aus meinen Erfahrungen sage, ja super, das ist bei dem letzten Projekt um die Ecke gut gelaufen, das machen wir jetzt da genauso, sondern da muss ich irgendwie sagen, was gibt der Standort letztendlich her?
Und da greift dann im Prinzip unsere Betrachtung der Geomilieus an einem Standort. Wir können halt bundesweit die Milieus im direkten Umfeld darstellen. Das ist für uns eine ganz wichtige Orientierung. Natürlich sagen viele, der lokale Standort alleine ist nicht die Grundlage, um jetzt so ein Projekt gewisser Dimensionen dann am Markt wieder zu platzieren. Aber für uns ist es ein ganz wesentlicher Punkt. Bewege ich mich jetzt, wie wir das jetzt bei Ulf erzählte hat von Hamburg, bewegen wir uns da in einem Umfeld, wo wir halt eben zum Beispiel in Winterhude einen hohen Anteil kreativer Szene haben. Oder sind wir in Barmbek-Nord, wo wir halt eben doch eher eine etwas bürgerlich bis hin auch etwas sozial schwächeres Umfeld haben. Daraus lässt sich ja dann auch ableiten, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen, woran wollen wir anknüpfen. Das hilft uns auch dabei, wie die Bürger letzten Endes nachher auf eine solche Veränderung reagieren. Denn befinde ich mich in einem sehr konservativen Umfeld, dann wissen wir, die sind gut vernetzt, machen gute Lobby, sagen wir mal Kontakte mit den Politikern und man weiß, mit wem man zu sprechen hat. Gleichzeitig gibt es immer diese Ängste, Zunahme von Verkehren, welche sozialen Gruppen kommen jetzt hier hin, die möglicherweise unser Umfeld, unseren Stadtteil verändern. Da ist also wichtig, sowas möglichst im Vorfeld schon zu betrachten und daraus folgern wir dann, in welche Richtung es geht. Und der große Vorteil ist, durch das Visualisieren dieser Gruppen oder dieser Gesellschaftsgruppen ist auch die Akzeptanz auf der Seite von Politik und Verwaltung höher, weil manche Oberbürgermeister oder Landräte dann doch schon auch ganz überrascht sind, wenn man ihnen so eine Darstellung dahin hält und sie dann auf einmal sehen, wer da so alles wohnt und stellen dann plötzlich fest, dass das mit den Vorgärten, den Gardinen an den Fenstern oder den PKWs, die vor der Tür stehen, dann irgendwo auch zusammenhängt.
Wir haben jetzt total viel über den Planungsprozess gesprochen und die Gedanken, die man sich vorher macht. Wie ist das denn? Irgendwann ist das fertig, ne? Im Idealfall, das ist finanziert, der Investor geht mit, das wird gebaut, die Kommune geht mit. Und jetzt habe ich so eine Mischnutzung. Und wie funktioniert das im Leben? Braucht das einen Betreiber, der das Ganze zusammenspielt?
Absolut. Also das ist wirklich auch wieder individuell. Wir haben ein Projekt, was wir zum Beispiel jetzt hier im Raum Köln begleiten. Da setzen wir ein Quartiersmanagement auf. Da geht es quasi darum, zu schauen, dass man die Räumlichkeiten, die dort geschaffen werden, mit den Bedarfen und den Angeboten miteinander verknüpft. Ja. Da ist unsere Aufgabe zu gucken, welche Fördermittel gibt es für Quartiersmanagement, um das langfristig stabil aufsetzen zu können, die Leute, die Quartiersmanagement machen, die QuartiersmanagerInnen dann zu schulen, ranzuholen und das stabil aufzusetzen. So, bei anderen Quartieren kann das schon sein, dass zum Beispiel so eine Infrastruktur schon da ist, dann müssen wir das gar nicht tun an der Stelle. Was wir machen ist, wir definieren meistens eine neue Leitnutzung und dann gibt es einen synergetischen Nutzungsmix, der diese Leitnutzung unterstützt. Das kann beispielsweise sein, keine Ahnung, Bürogebäude funktioniert nicht mehr, aber der Bedarf an diesem Standort und die Gebäudestruktur würde sich zum Beispiel für das Thema Senior Living eignen. So, das kann dann beispielsweise einfach barrierefreies Wohnen sein. Und eine Einbindung von einem Facharztzentrum, Therapieräumlichkeiten, kombiniert mit bezahlbaren Wohnen für Pflegekräfte. Ja, weil wenn die quasi im Objekt oder am Objekt sitzen, dann ist das nicht wieder Betreiber abhängig, Betreiber gefährdet, sondern ich habe die höchste Miete, die erzielt werden kann. Ich habe keine Abschläge auf der Finanzierungsseite, weil es ein Betreiberrisiko gibt und ähnliches. Ja, also da muss man immer individuell hingucken. Was wir tun, ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Bauchladen oder Baukasten. Wir schauen rein, für welche Nutzungsarten können wir welche guten Beispiele mitgeben, welche Unternehmen auch empfehlen, die sowas best in class schon abgebildet haben und machen können. Und dann kann man relativ schnell gucken, funktioniert das wirtschaftlich, lässt sich das abbilden.
Also gerade ein soziales Quartiersmanagement auch, denke ich, ist unabdingbar, weil das eine ist halt, wir können ja gerne von Mono auf gemischte Nutzung gehen, aber gemischte Nutzung heißt natürlich in gewisser Weise auch, dass Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen zusammenkommen. Und wenn ich die jetzt an einem Ort zusammenbringe, dann muss ich automatisch mir darüber Gedanken machen, wie ich Reibung innerhalb dieser Gesellschaftsgruppen vermeide. Wir haben ja auch immer wieder die Aufgabenstellung, dass wir auch bezahlbares, gefördertes Wohnen in Teilen dort unterbringen müssen. Und das ist natürlich eine Anforderung, die sowohl bei den Neubauprojekten als auch, denke ich, im Bestand zunehmend auch kommen wird von den Kommunen. Und von daher reden wir da sicherlich auch von den sogenannten dritten Orten, also den Gemeinschaftsbereichen. Wir haben vielleicht im Sinne von zunehmendem Natur- und Grünanteilen in solchen Quartieren dann auch damit zu tun, dass dort auch Begegnung stattfindet. Aber all diese Themen müssen auch in einer gewissen Art und Weise bewirtschaftet werden, unterhalten werden und dann haben wir damit natürlich entsprechende Begegnungsbereiche, wo Qualität auch vorhanden ist.
Markus, du hast vorhin das Thema gesagt, dass es eine Frage ist, was sind so die Hürden da drin? Und wir haben jetzt viel über den Planungsprozess gesprochen und was man da beachten muss. Also ich glaube, eine der größten Hürden, die wir momentan noch haben, ist auf der Investoren- und vielleicht sogar auf der Finanzierungsseite. Also das heißt, die institutionellen Investoren, die haben halt ihre Tools, dass sie sagen, okay, wir können in diesen Fonds letztendlich nur Büro reinkaufen oder wir können nur Healthcare oder wir können nur Wohnen. Aber die sind noch nicht darauf ausgelegt, dass sie Mischnutzung quasi ankaufen. Ja? Und sie haben in der Vergangenheit auch ganz stark darauf geachtet, dass die Objekte letztendlich im Management auch relativ einfach zu handeln ist. Das heißt, am liebsten Bürogebäude, Core, super zentrale Lage, Single Tenant, der dann irgendwie 30, 40, 50, 60.000 Quadratmeter am Stück gemietet hat. Und dass das heute zu einem Risiko wird, wenn der Hauptmieter auszieht oder der einzelne Mieter auszieht und das Objekt sich an dem Standort nicht wieder repositionieren lässt, das ist ein Bewusstsein, das ist ja jetzt erst nach und nach gewachsen. Ich glaube, man muss jetzt Da schauen der Frank und ich auch sehr stark drauf, welche Objekte sind denn jetzt überhaupt marktgängig? Das heißt, wir schauen so, welche Objekte sind sowohl von der Fläche, also sind es die ganz großen Objekte oder sind es eher die kleineren Objekte? Welche Lagen sind es, dass ich diese Objekte überhaupt wieder marktfähig machen kann, dass eine Transformation, also eine Revitalisierung auch finanziert werden kann und dass es dafür Investoren gibt? Und da stehen beispielsweise eher, glaube ich, jetzt im Fokus die Family Offices beispielsweise, die in den letzten Jahren gar nicht zum Zuge gekommen sind, weil bei dem Preisdruck haben die sich einfach zurückgehalten. So, und die sind jetzt die Ersten, die auch sagen können, okay, Mischnutzung, wir haben einen anderen Anlagehorizont, das heißt Resilienz ist für uns total wichtig und ich glaube, das werden so die Taktgeber sein, die wir so in den nächsten Monaten sehen werden, die solche Themen auch umsetzen können.
Dann ist das so eine Entwicklung, dass es dann da die Beispiele gibt, die funktionieren und dann kommt der restliche Markt irgendwann hinterher. Ne? Es braucht halt die guten Beispiele, wie bei anderen Themen halt immer auch.
Ja, ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Schlusswort eigentlich. Die Zusammenfassung, die ihr hier nochmal gegeben habt, in welche Richtung es gehen kann. Ulf, du hattest gerade die Taktgeber genannt. Ich glaube, das sind Fragen, die sich gerade wirklich sehr, sehr viele Personen stellen. Und von daher vielen Dank, dass ihr uns die kleinen Einblicke gegeben habt. uns ein bisschen verraten habt, wie dieser Mix aussehen kann. Und ich weiß nicht, Markus, fällt dir noch irgendwas ein, was dir besonders aufgefallen ist?
Ja, ich habe gerade gedacht, ich finde das ganz interessant, dass es ist halt so eine Umbruchphase im Moment, ne? Also man merkt, bestimmte gelernte Muster und Produkte funktionieren so nicht mehr. Und da liegt, also das nimmt man immer erstmal als Problem irgendwie wahr, ne? Oh Gott, da funktioniert, keine Ahnung, Warenhäuser funktionieren nicht mehr und jetzt sterben unsere Innenstädte. Aber sowas ist ja auch eine Riesenchance, was da drin liegt, ne? Eben was Neues zu entwickeln. Aber dafür muss man natürlich Leute wieder zusammenbringen und man muss Hirnschmalz reinstecken und dann kann aber was Gutes rauskommen. Und das finde ich ganz spannend. Und wenn wir es schaffen, öfter mal, ist vielleicht nicht so unsere deutsche Herangehensweise, aber eher so die Chance in den Fokus zu nehmen und weniger das Problem, dann würde uns das, glaube ich, ganz gut tun. Also,
ja, also wenn ich noch was sagen darf dazu, ich finde die Krise, diese Multikrise, die wir gerade haben, eigentlich super spannend, weil es ist so ein absoluter Beschleuniger. Wir sehen so viele Veränderungen in einer Geschwindigkeit auf uns zukommen, und wir entwickeln neue Lösungen in einer Geschwindigkeit, wo wir ansonsten wahrscheinlich 10 Jahre gebraucht hätten. Ja, also das ist super spannend. Wir reden über Bestandsentwicklung statt Neubau. Wir reden über Mixed Use statt monofunktionelle Gebäude. Wir reden über 15-Minuten-Quartiere statt über Trennung von Stadtvierteln. Also diese ganzen Themen, das ist super spannend. Also ich bin total dankbar, dass wir diese Veränderungen, dass die jetzt stattfinden und dass wir die auch mit begleiten dürfen. Das ist super spannend.
Markus, ich habe ja offen gesagt diesen Change-Prozess jetzt auch ganz hautnah selbst erlebt. Wie gesagt, ich habe ja viele Jahre große Entwicklungsgebiete begleitet, die halt, da waren dann eben auch Hausanbieter, Projektentwickler, die halt eben sehr, sehr stark von dieser Krisensituation und auch von dem, ich sag mal, Milieus, die jetzt plötzlich aus dem Erwerbsbereich rausgefallen sind, die jetzt natürlich verstärkt in den Mietermarkt drängen. Dadurch ist dieses Geschäftsfeld natürlich auch bei mir dann ziemlich runtergegangen. Und ich hatte dann das Glück, im Grunde über eine Empfehlung Ulf dann kennenzulernen Mitte letzten Jahres. Und wir haben dann mehr oder weniger in so einer Art Turbo-Entwicklung uns hier zusammengefunden. Plötzlich das Gefühl gehabt, man kennt sich schon 10 Jahre und ist so auf einer gemeinsamen Linie unterwegs. Also von daher, ich habe das auch noch nicht für möglich gehalten im Sommer letzten Jahres, dass es so kommen würde. Ja, ne? Also spannend.
Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch, Anna und Markus. Ihr seid ja offenbar auch WG erfahren, ne? Und wir machen ja quasi zu den verschiedenen Netzwerkveranstaltungen Wienerpolis oder in der Real Estate Arena und vielleicht sogar zur Exporeal in München auch mal wieder unsere Netzwerk-WGs, ne? Also was qualifiziert euch denn bei uns gegebenenfalls in die WG mit einzuziehen?
Ah, also ich dränge mich jetzt mal vor. Ich mache super Kaffee, also wirklich wirklich richtig gut, darf ich mal sagen, ja.
Und Siebträger oder?
Ja, Siebträger und mit Kaffee Markrad einstellen und so. Also so ein bisschen bekloppt irgendwie.
Okay, sind wir gespannt.
Muss man auch morgens wirklich wollen, sich die ganze Mühe machen. Also so Kapselkaffee kommt bei mir nicht auf den Tisch. Ich halte aber auch abends lange durch. Also ich glaube, ich bin also so Feier-WG-tauglich bin ich schon, doch.
Nur mal gucken, ob dem Ulf Stresstest, ob du den dann gut wegstecken kannst.
Ich komm aus der Eifel, ich bin trinkfest. Ne? Okay. Also das sage ich mal direkt.
Ja, es ist natürlich jetzt schwer, da mitzuhalten, aber ich würde sagen, ohne mir zu sehr auf die Schulter zu hauen, ich kann schon wirklich sehr gut backen. Und von daher würde ich dann, denke ich, den Kaffee von Markus mit einem schönen selbstgebackenen Croissant ergänzen. Also ich glaube, da haben wir alle ganz gute Stärken, die wir dann perfekt ergänzen können.
Und mir fällt gerade noch was ein, dafür werde ich immer ausgelacht. Ich spüle total gerne. Ich finde das mega entspannt. Also meine Frau sagt zu Hause immer, du hast einen Schuss irgendwie, aber ich finde das toll.
Gehört er noch zu den Haushalten ohne Spülmaschine oder steht da nur Markus drauf?
Nee, haben wir. Die stellt mir immer extra eklig dreckige Sachen hin, die dann nicht in die Maschine dürfen. Nee, wir haben schon auch eine Maschine, aber es gibt ja Sachen so. Ich backe tatsächlich auch gerne und sowas packe ich dann nicht in die Maschine, sondern von. Also ich mache das gern.
Okay, cool. Also wir hatten bei der Real Estate Arena quasi, glaube ich, am letzten Abend rund 70 Gäste bei uns. Oh, shit. Die dann morgens bis, ich glaube, 3:30 gefeiert haben. Also wenn du dann das Abspülen danach übernimmst, dann hast du dich eigentlich schon qualifiziert, würde ich sagen. Und am Morgen gibt es einen Kuchen. Super.
solange ich dann am nächsten Morgen nicht irgendwie um 10 Uhr irgendwas moderieren muss, dann geht das, dann kriege ich das bestimmt.
Das war bei mir aber der Fall, weil um 10 musste ich schon wieder in der Messehalle sein am nächsten Tag. Und das ist auch so eine kleine Episode am Rande. Wir hatten eigentlich besprochen, wir laden die Gesprächspartner, die wir im Laufe des Tages kennenlernen, die laden wir dann ein, sie mögen dann doch zu uns zu so einer Afterwork-Party kommen. Nachher war es so, dass wir eigentlich von diesen Ansprechpartnern alle gefragt wurden, ob wir denn schon gehört hätten, dass in der Innenstadt am Bahnhof eine super Afterwork-Party wäre und ob wir uns denn da womöglich treffen würden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, oh, das scheint sich hier rumzusprechen und in eine andere Größenordnung zu entwickeln, als wir die geplant hatten. Wir haben dann das Programm dahingehend ergänzt, dass wir gesagt haben, jeder sollte was zu trinken mitbringen. Und ich glaube, wir hatten nachher am nächsten Morgen noch ziemlich viel Restposten auf dem Tisch stehen.
Weiterfeiern können, das wäre möglich.
Aber guck mal, das ist ja typisch WG, ne? Also man feiert Partys, die ausufern. Und man kommt von Hörtchen auf Stöckchen. Und wie hast du eben gesagt, der Frank ist derjenige, der irgendwann sagt, jetzt mal Feierabend hier mit Party. Deshalb, ich glaube, das geht uns ja auch gerade so. Anna, jetzt Feierabend, ne?
Feierabend. Vielen Dank euch beiden.
Danke auch.
Danke.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphärraum Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.